Herzlich willkommen beim Fehbayer Sportstech Podcast, dem Podcast mit und für Trainer im Spitzensport. Hier führen wir Gespräche mit dem Team hinter dem Team, Experten sowie Herstellern relevanter Sporttechnologien, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und vor allem Wissen zu teilen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 97. Podcast von Fehbayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast Christoph Hofer, Geschäftsführer 1A Coaching. Christoph befindet sich gerade im Homeoffice in Wien. Lieber Christoph, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Hallo. Ja, danke für die Einladung. Mir geht's bestens oder sehr gut, sagen wir so.
Ja, sehr schön. Genau, Christoph und ich haben, beziehungsweise Christian ist derjenige, der noch im Bunde fehlt, der ist gerade im Urlaub. Wir haben gemeinsam die Return to Competition Conference, ist gerade mal 2 Tage her, beziehungsweise einen Tag, gemeinsam in Wien durchgeführt. Und genau, wir haben einige Teilnehmer, die nicht teilnehmen konnten, einige Trainer und Therapeuten. Und das ist der Grund, warum wir jetzt auch diese Folge machen, so ein bisschen Review, was haben wir gelernt, was haben wir beobachtet. Wir hatten vielleicht für die, die das nicht auf dem Schirm haben, wir hatten Sprecher aus der NBA, aus der Premier League. Wir hatten den Johann Lahti als, ja, ich sag mal, Top-Wissenschaftler, glaube ich, im Moment in dem Bereich. Und dann hatten wir noch Vertreter aus der Technologieebene und haben da eben die neuesten, ja, auch sicherlich bahnbrechenden oder wegweisenden Technologien vorgestellt in Form von etwas ausführlichen Vorträgen. Das vielleicht mal vorweg von mir zu dem Thema heute. Christoph, und du bist eben Sportwissenschaftler und kannst das ja auch noch mal aus der Warte des Sportwissenschaftlers betrachten. Ja, vielleicht erstmal so ein ganz grobes erstes Feedback. Wie hast du die Konferenz wahrgenommen?
Schwer, Worte zu finden. Also für mich war es grandios. Also abgesehen davon, dass wir wirklich so unglaublich cooles Line-up gehabt haben. Sehr viele Teilnehmer aus verschiedensten Ländern, also wir haben über 10 Nationen wieder da gehabt in Wien. Wir haben insgesamt 9 Präsentationen gehabt, also sehr viele Referenten auch. Die Informationen, die darüber gekommen sind, der Ablauf, das Feedback von den Teilnehmern, für mich persönlich auch, natürlich das sieht immer nur jemand, der so eine Veranstaltung wirklich organisiert, aber auch wie es im Team hinten abgelaufen ist, es war einfach perfekt. Also war die beste Konferenz von unserer Seite auch bisher.
Oh wow, okay. Schön, das auch nochmal so von dir zu hören, weil es war ja auch die erste Konferenz, die wir zusammen organisiert haben. Das freut mich natürlich auch ganz besonders. Du hast gerade so ein bisschen angeteasert, wer so alles da war. Ich gebe nochmal so ein bisschen Einblick, ohne jetzt natürlich Namen zu nennen, aus welchen Ligen und in welcher Zahl, wie haben sich die Teilnehmer zusammengesetzt?
Teilnehmer, wir haben aus verschiedensten Sportarten, ich glaube, so kann man schon mal anfangen, also Return to Competition, ja, komplett sportartunabhängig. Überall wird es immer wieder Verletzungen geben, überall ist das Thema. Wir haben Sportarten gehabt von Schwimmen bis hin zu Hockey. Einen großen Teil hat natürlich Fußball eingenommen. Wir haben Volleyball, Handball, sehr viele Individualsportarten auch. Athletiktrainer, die in, sage jetzt mal, Instituten arbeiten, wo sie ja quasi so eine Anlaufstelle sind für Leistungssportler, die jetzt nicht einen Club im Hintergrund haben. Also wirklich hat auch dazu geführt, dass wir einen sehr guten Austausch gehabt haben. Deutsche Bundesliga stark vertreten, österreichische erste und zweite Liga stark vertreten. Nur mal um die, sag jetzt mal, die Locals zu nennen.
Ja, genau. Also das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. So aus meinem Netzwerk waren auch wirklich viele aus der Fußball-Bundesliga da. Werder Bremen fällt mir ein, HSV fällt mir ein, Borussia Mönchengladbach fällt mir ein, Eintracht Frankfurt fällt mir ein. Und jetzt habe ich bestimmt, Werder Bremen war da. Wahrscheinlich habe ich noch 1, 2 vergessen, aber so on top of my head. Das war schon super, dass die dem Ruf nach Wien gefolgt sind. Die Länderspielpause ist ja auch immer kurz und knapp und die versucht natürlich auch jeder Trainer, jeder Physiotherapeut, jeder Teamarzt möglichst gut für sich zu nutzen. Und da finde ich, ist das immer schon mal ein Kompliment an die eigene Veranstaltung, dass in diesem kurzen Zeitfenster sich dann eben auch die Zeit genommen wird, an so einer Veranstaltung und in dem Fall eben im schönen Wien teilzunehmen. Wo wir jetzt gerade schon so ein bisschen bei den Leuten sind, wir hatten die Konferenz ja am Sonntag schon gestartet und die endete dann am Montag gegen 17, 17.30 und am Sonntag hatten wir die mit dem Vortrag von Johann Lahti gestartet und dazu würde ich dich gerne gleich nochmal ein bisschen befragen als Sportwissenschaftler. Aber genau, wir hatten dann im Anschluss an diesen ersten Vortrag am Sonntag dann eben den Speakers Dinner und das freut mich immer ganz besonders zu sehen, weil das ist auch das, warum ich den Podcast mache, das ist auch das, warum ich die Konferenz mache, nämlich zu sehen, dass die Leute sich untereinander vernetzen, dass man offen miteinander spricht in einer entspannten Atmosphäre, sich gegenseitig fragt, wie machst du das Monitoring, wie löst du Player Compliance, welche Themen auch immer das gerade sein mögen, dass man einfach eine Plattform hat, dass die Leute sich untereinander austauschen können und einfach voneinander lernen können, wertfrei und eben offen, dass habe ich so am Sonntagabend ja beobachten können und das freut mich sehr, weil das sind so Sachen, die eben so eine Branche auch sehr viel weiterhelfen und ja eine gesamte Branche eben auch dazu beitragen, dass sich die gesamte Branche weiterentwickelt. Und ich finde, da haben wir, und das haben auch mehrere Teilnehmer aus der, gerade jetzt auf dem Fußball-Bundesliga bezogen, es haben auch wirklich viele Teilnehmer auch so wahrgenommen und gesagt, wir haben doch hier eigentlich mittlerweile in der Fußball-Bundesliga eine echt gute Community, die echt gut funktioniert und dem auch, ja, ich sag mal, bei vielen Konferenzen dann auch letzten Endes zusammenkommt und sich austauscht. Und das war so meine Beobachtung, beziehungsweise auch die Bestätigung am Sonntagabend, das hat mich schon auch sehr gefreut. Genau, das vielleicht zum Speakers Dinner. Ich habe jetzt gerade den Vortrag von Johann Lahti angeteasert. Also was ich bei dem, bevor ich da an dich das Wort übergebe, wahnsinnig toll finde, dass er dieses Kollaborative in der Wissenschaft, dass er das wahnsinnig lebt. Also der hat ja wirklich auf jedem fast jedem zweiten Slide eine neue Studie vorgestellt, einen neuen Wissenschaftler vorgestellt, macht ja selber auch mit einem ja fast schon, man kann es nennen, einem Wissenschaftler kollektiv gemeinsam viele Studien. Also das hat mir bei dem unglaublich gut gefallen. Und was natürlich immer so die Herausforderung ist, dieser Übertrag aus Wissenschaft in die Praxis, das lebt er auch in einer Person. Also er hat ja eben, wie wir jetzt schon aus dem, was ich gesagt habe, heraushören, er hat ja einen unglaublich starken Wissenschafts-Background, aber er ist ja dann am Ende seines Vortrages dann eben auch in den praktischen Teil übergegangen und hat das wirklich ganz konkret auf Übungen, auf Trainingspläne runtergebrochen. Und das war schon echt, also das ganze gesamte Paket fand ich schon echt beeindruckend. Was waren denn deine Beobachtungen noch zu Johann? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ganz richtig. Also Johann hat sein PhD eben genau in diesem Hamstring-Thema gemacht. Und Hamstring-Verletzungen ja immer noch die häufigste Muskelverletzung, besonders im Profisport oder eigentlich allen sprintbezogenen Sportarten. Das heißt, die Studienlage dazu wird immer besser, immer größer und die, sage ich jetzt mal, weltweite Zusammenarbeit. Und wenn man in das Thema eintaucht, sind das wirklich, ja, wenn man sagt, 20 Personen auf der Welt, die da wirklich tief drinstecken, ist er einer davon. Und das ist schon, also das heißt schon was, ja. Und ich finde, er hat das Thema halt wieder großartig aufgebaut. Also für das, dass es so eine komplexe Geschichte ist, ja, also gerade dieser Hamstring-Muskel und dieses, wann kommt es zu Verletzungen, wie kommt es zu Verletzungen vor allem, ja, was sind die großen, sag ich jetzt mal, gefährlichen Situationen und wie kann ich es verhindern? Und er hat das großartig aufgebaut. Also er hat ja gestartet mit einer ganz wichtigen Sache, nämlich dass er einfach mal den Laufstil runtergebrochen hat und man merkt richtig, er ist ein Profi, also diese ganzen Folien, alles war, das war interaktiv aufgebaut, selbst wenn man die Sprache nicht verstanden hätte, hätte man eine grobe Idee gehabt, um was es geht. Und Pelvic Control war eines der Hauptthemen zu Beginn, einfach quasi auch, man spricht ja im Sprint Bereich immer von Backside Mechanics und Frontside Mechanics, also Frontside alles, was vor dem Körper Schwerpunkt die Beine machen und Backside alles, was hinten abläuft. Und da gibt es immer die Diskussion, Sprinter haben eben diese Frontside Mechanics und Teamsportler, insbesondere Fußballer, haben eben diese Backside Mechanics. Diskussion hin oder her, aber biomechanisch wissen wir einfach, dass die Frontside Mechanics die Hamstrings eher schonen. Und auf das ist er eben eingegangen, hat verschiedenste Studien präsentiert, hat unpublizierte Studien aus Japan vorgestellt. Da sieht man dann, wie eng der Austausch in der Community ist von denen. Richtig coole Einblicke. Ja. Und ja, also hat das aufgebaut von wissenschaftlich und dann total in die Praxis. Und da ist dann drum gegangen, okay, die Studien, die sie selbst durchgeführt haben, Range of Motion Tests, Range of Motion Training. Da ist dann gleich die Frage aus dem Publikum gekommen, kann ich das nicht im Krafttraining auch machen? Hat er gesagt, natürlich kannst du das machen, habe ich ganz cool gefunden. Er ist da komplett offen und nicht so einschlägig, dass er da irgendetwas...
Dogmatisch.
Ja, richtig. Sondern er hat gesagt, er hat das dann alles super begründet. Und bis hin am Schluss, wie wir dann zu den Übungen gekommen sind, von isometrisch zu exzentrisch sein Trainingszugang. Er ist ja auch Athletiktrainer, neben Forscher und Professor auf der Universität immer wieder, hin zu Sprinttraining und wie die Sprinttechnik positiven Einfluss auf die Hamstring-Gesundheit hat.
Ja, hast du super zusammengefasst. Und sicherlich auch nochmal ein guter Punkt, den du da angesprochen hast. Ja, spannend. Ja, und das war ja nur der Sonntagabend. Das war schon so gefühlt so ein kleines Feuerwerk mit dem Johann, der nebenbei auch noch unfassbar sympathisch ist und sehr nahbar, trotz des großen Erfolgs. Genau, und am Montag ging es ja dann direkt recht früh auch weiter mit dem Andreas Schlumberger, der Head of Prevention und Rehab bei Liverpool FC. Andreas und ich, wir kennen uns schon länger. Er hat ja wirklich einige Stationen vorher in Deutschland gehabt, wirklich bei den namhaften großen Clubs, BVB, FC Bayern, Borussia Mönchengladbach, zuletzt dann Schalke 04, bis er dann eben dem Ruf von Jürgen Klopp nach Liverpool gefolgt ist. Also ich glaube, der hat insgesamt jetzt Pi mal Daumen 11 Jahre Erfahrung im Profifußball, kann jetzt auch nicht jeder behaupten. Und das merkt man ihm natürlich an. Also ich glaube, der hat immer schon so seinen einzigartigen Stil gehabt, auch mit einer unglaublichen, das finde ich so toll, mit einer so einer unglaublichen Unaufgeregtheit. Ja, der Fußball, das hat er ja auch so schön erwähnt gehabt. Wie hat er gesagt, der Fußball ist ein nervöses Umfeld. Ich glaube, ich weiß genau, was er meint. Und da gibt es natürlich in so einer Verletzungssituation, also vielleicht nochmal von mir eine Ergänzung. Er hat eben über Strategien des Return to Competitions im Profifußball gesprochen. Ne? Also sein Credo ist letzten Endes, dass er sagt, es gibt nicht nur den einen Weg, sondern es gibt viele verschiedene Wege, wie man die Return to Competition gestalten kann. Und es ist einfach nur, es bleibt natürlich, keine große Überraschung, es bleibt natürlich hoch individuell. Ja, du musst natürlich immer bei jedem einzelnen Spieler schauen, wie du das gestaltest. Aber auch so ein wichtiger Aspekt, Stichwort nervöses Umfeld, wirken natürlich einfach so unfassbar viele Interessensgruppen auf so einen verletzten Spieler ein. Und da ist es natürlich auch Aufgabe des Vereins, da den Spieler möglichst gut zu unterstützen und ja, letzten Endes vor allem auch den Spieler möglichst gut zu schützen, dass der eben auch ein Umfeld haben kann, in dem er schnell genesen kann und vor allem natürlich auch nicht nur schnell genesen kann, sondern natürlich auch nachhaltig genesen kann, dass er sich nicht gleich in die nächste Wiederverletzung rein trainiert oder rein spielt. Genau, das vielleicht mal so die Schnellzusammenfassung auf der Ebene von mir. Aber ich bin mir sicher, du hast auch noch mal ein paar Aspekte, die dir aufgefallen sind, die ich jetzt in meiner Zusammenfassung gar nicht habe.
Ja, na total. Also extrem abwechslungsreicher Vortrag auch von ihm. Und wie du sagst, super sympathisch. Bevor es losgegangen ist, ist er nur im Backoffice bei uns gesessen und hat nur telefoniert bezüglich einem Spieler. Also man sieht, der lebt es wirklich. Und bei seinem Vortrag, was man total gemerkt hat, er hat über verschiedene Einflüsse eben gesprochen, so wie du gesagt hast. Und ein Beispiel, auf das keiner denkt, ist, jeder von diesen Spielern verdient ja sehr gutes Geld, ja, das weiß jeder. Und wenn die verletzt sind, diese Spieler, dann zahlt das irgendwann die Versicherung. Und irgendwann, wenn er zu lange verletzt ist, dieser Spieler, dann wird das Gehalt reduziert in vielen Fällen. Und er hat dann einen super interessanten Punkt angesprochen. Also abseits davon, dass dir als Spieler vielleicht irgendwelche Berater da Flausen in den Kopf setzen und vielleicht unbewusst gegen diesen Rehab-Prozess arbeiten, kann es immer nur passieren, dass der Spieler einfach sagt, so, ich bin wieder fit, ich möchte wieder im normalen Mannschaftstraining teilhaben, damit er sein normales Gehalt wieder bekommt. Also Dinge, an die man als Sportwissenschaftler oder als Athletiktrainer eigentlich gar nicht denkt. Ja. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und da kommt es halt dann oft dazu, dass man eben emotionale Entscheidungen zusätzlich noch von Trainern, das hat er auch angesprochen, das habe ich auch ganz gut gefunden, dazu führen, dass ein Spieler wieder eingesetzt wird, obwohl er gar nicht fit ist. Und er hat das immer wieder betont, ganz egal, welches System du verwendest, ganz egal, wie individuell dieser Prozess am Ende ist, was du machen musst, ist, du musst vorher klare Richtlinien festlegen, ab wann der Spieler, also objektiv festlegen, ab wann der Spieler wieder bereit ist, zu spielen oder ins Training einzusteigen oder welche Phase halt auch immer, welchen Meilenstein er halt gerade durchschreiten kann. Und es leider aber sehr oft zu emotionalen Entscheidungen kommt. Und das ist halt der größte Fehler. Also das ist der größte Feind, hat er, glaube ich, so betont.
Ja. Ja, und ich meine, da haben wir ja in dem Zuge auch die Technologien, die ja letzten Endes auch dabei helfen, diese Objektivität herzustellen, beziehungsweise es kann natürlich in so einer Trainersitzung dann auch manchmal das Zünglein an der Waage sein, ne, wenn man dann für die Empfehlung, die man hat, dann eben auch noch objektive Daten hat. Aber ich gebe dir da natürlich uneingeschränkt recht. Fußball ist einfach ein hochemotionales Umfeld und es ist einfach unglaublich wichtig, nicht nur die Spieler, sondern oder vor allem die Spieler letzten Endes auch durch solche Objektivierungsansätze ja da auch zu schützen. Also das ist sicherlich immer noch ein Thema, was ich sag mal, viel Potenzial hat im Fußball, um das mal so zu formulieren. Und das ist eine super Überleitung eigentlich zu dem nächsten Vortrag, der dann folgte, nämlich Ryan Curtis aus der NBA. Der ist da Head of Sports Science, also NBA-Hochkaräter sozusagen, der in seinem Vortrag, der auch sehr, sehr umfangreich war, und wie ich finde, tatsächlich ein bisschen ähnlich aufgebaut war, auch wenn er in einer ganz anderen Position ist als der von Johann, weil er eben am Anfang auch sehr viel Theorie und Wissenschaft zugezogen hat. Und je weiter fortgeschritten sein Vortrag wurde, desto konkreter hat er das dann eben auch auf die Praxis runtergebrochen, auf den Trainingsalltag in der NBA und bei ihm in der NBA. Was mir da auch aufgefallen ist, unter anderem, ist eben, dass da ganz klar wird, dass sie natürlich ein Wahnsinnsangebot, Arsenal an Sporttechnologien und Tools haben. Da können die wenigsten hier in Deutschland mithalten. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Das braucht natürlich aber auch Budget, das braucht auch das Personal. Aber die ganze Voraussetzung, damit jemand so als Verein arbeiten kann, ist letzten Endes, dass das Thema priorisiert wird, das Thema Technologien priorisiert wird. Und das muss ich sagen, das sieht man grundsätzlich bei den Amerikanern, dass die da einfach, ja, ich sag mal, weniger skeptisch sind. Die sehen in neuen Möglichkeiten, in neuen Technologien viel mehr die Chance und sagen, wir probieren das aus, wir finden, versuchen für uns selbst möglichst schnell herauszufinden, ob da ein Mehrwert drin ist und wenn ja, dann übernehmen wir das. Und die Deutschen sind da oft sehr, sehr skeptisch, wenn was Neues auf den Markt kommt. Ja, ist das denn überhaupt verlässlich? Misst das, was es missen soll? Was ja alles berechtigte Fragen sind, ja. Und die müssen auch beantwortet werden. Aber das ist sicherlich einfach, glaube ich, kulturell geprägt in Amerika, dass da einfach noch ja, eine größere Offenheit für die Chancen, die neue Wege eben mit sich bringen, ist. Und genau, das hat auf jeden Fall dieser Vortrag auch wiedergespiegelt, wie ich finde. Jetzt bin ich aber gespannt, was deine Beobachtung war.
Ja, meine Beobachtung, also ich glaube, es war für einen Ryan auch, glaube ich, man muss immer den Aspekt sehen, Er ist in der NBA tätig. Das heißt, die spielen jeden dritten Tag. Entscheidungen müssen dort noch viel schneller getroffen werden, wie im Fußball, wo du hin und wieder vielleicht mal jeden dritten Tag spielst, englische Wochen und so weiter, aber sonst eben die Zeit hast, ein bisschen reinzufühlen, sage ich jetzt mal. Ja, aber wenn das jetzt nicht objektiv ist und so weiter, aber am Ende des Tages ist es trotzdem immer noch eine menschliche Entscheidung und es sind so viele Aspekte drinnen, die Technologie auch nicht abnehmen kann. Also die Entscheidung muss ja wirklich immer noch der Trainer treffen, in Zusammenarbeit vielleicht mit Sportler etc. Ja, aber nichtsdestotrotz, er kommt ja selbst oder ursprünglich ja auch aus anderen Sportarten. Also er hat lange selbst im Tennis und im Fußball gearbeitet, bis er hin jetzt dann zur NBA gekommen ist. Und ich glaube, dort hat in der NBA, so wie er es auch kommuniziert hat, geht es darum, sehr schnell sehr gute Entscheidungsbasis zu finden. Und es war halt überwältigend, ja, natürlich diese Möglichkeiten hat jetzt selten jemand, sage ich jetzt mal. Ja. Selbst Profiteams haben kaum diese Manpower und auch diese technologischen Ressourcen, auf diesem Niveau zu arbeiten. Aber ich glaube, einen wichtigen Punkt, den ich ganz lustig gefunden ist, er hat darüber gesprochen, und ich glaube, das waren ein bisschen aus seinen Anfängen, kann ich mir vorstellen, wie er in die Sachen reinkommen ist. Du hast ja die Situation, du hast extrem viele Daten dann und dann geht es darum, die zu präsentieren. Und er hat gesagt, bevor es das in einer schlechten Präsentation rüberbringst, bring es gar nicht, also gar nicht grafisch. Ja, dann nenn die Daten einfach so, wie sie sind, aber bau jetzt keine Grafik, die keiner versteht. Das heißt, was er damit sagen will, ist, oder was er damit sagen wollte, ist, entweder du hast die quasi Darstellung und Auswertung der Daten in einem sehr, sehr guten Setting, dann kannst du es gut verwenden, beziehungsweise auch vor den anderen Stakeholdern. Aber wenn du das nicht hast, dann mach dir die Arbeit gar nicht, das irgendwie grafisch darzustellen, sondern nenn die Daten, sag, wie es ist und versuche es zu erklären. Also ich weiß nicht, das habe ich ganz interessant gefunden, weil den Zugang hätte ich als Athletiktrainer, würde ich jetzt zu einem Club kommen, wo das von mir erwartet wird, dann hätte ich wahrscheinlich einfach auch schlechte Grafiken hingeschmissen, damit ich diese Erwartungen erfülle. Er hat gesagt, aber das kannst du vergessen. In dem Moment verlierst. Also besser du sparst dir die Zeit und investierst das in einen besseren Überblick über die Daten.
Ja, das ist ja auch einfach, ich glaube, das ist auch so, das beschreibt auch so ganz gut den aktuellen Stand in der Industrie. Ne? Wir haben jetzt natürlich super viele Technologien zur Verfügung, wir können super viele Daten sammeln, aber es geht immer noch mehr darum, letzten Endes ist die Essenz dessen, was die Daten uns sagen, zu erkennen. Und dann natürlich, wenn du einmal den Blick für diese Essenz, sage ich jetzt mal, hast, dann kannst du natürlich auch viel einfacher die Daten übersichtlicher darstellen. Ne? Also das ist ja irgendwie dann auch wieder ein bisschen beruhigend, dass die Amerikaner da, obwohl sie da vielleicht durch ihre Technologieoffenheit ein bisschen weiter sind als wir, dass die da dennoch ja auch nur mit Wasser kochen am Ende des Tages und da ähnliche Herausforderungen zu bewältigen haben.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, an der Stelle möchte ich jetzt übrigens auch nochmal ganz, ganz groß und nochmal ein ganz dickes Dankeschön an unsere Partner auch machen. Wir hatten insgesamt 7 Partner. Wir wollten, das war wirklich eine Luxussituation. Wir hatten ehrlich gesagt, wir wollen ganz wenig Partner, um wirklich einfach sehr viel Platz für den Austausch der Teilnehmer untereinander zu haben. Und hatten jetzt wirklich die Luxussituation, dass wir ja nicht nur viele Partner dabei hatten, sondern auch Partner, die einfach inhaltlich so toll gepasst haben. Also gerade auch jetzt vielleicht nochmal mit Ryan zu erwähnen, der nutzte bei den San Antonio Spurs 2 Technologien, wo auch Partner vertreten waren. Smarterbase, Catapult, beides Partner, die vor Ort waren, deren Technologien dann wiederum auch viele der Vorträge tragenden nutzen, wie zum Beispiel Ryan Curtis aus der NBA, die mit Catapult und Smarterbase arbeiten. Und genau, daneben hatten wir noch Enote, Teambuilder, Skillcourt, Catapult, Betterguards, Matrix und natürlich Smarterbase mit dabei. Und wir hatten 4 Vorträge, einen Kurzvortrag von Enote, dann einen von Smarterbase, einen von Skillcourt, Catapult und Betterguards, und das hat einfach inhaltlich unglaublich gut gepasst, weil es wirklich einfach auch Technologien sind, mit denen einfach im Moment die Spitzensportteams arbeiten und da eben auch ihre Erkenntnisse durch diese Technologien gewinnen. Und ja, das fand ich, hat sehr, sehr gut einfach, war ein schönes Match. Genau, Stichwort Technologien. Wir hatten ja dann, man kann ja eigentlich so sagen, der Nachmittag war ja eher technologiegetrieben oder geprägt. Wir hatten ja am Vormittag, an dem Montag, letzten Endes zwei Vereinsvertreter mit dem Andreas vom Liverpool FC und dem Ryan aus der NBA. Und am Nachmittag hatten wir ja mehr Technologievertreter, also einmal den Ismael Fernandes von Thermohuman, beziehungsweise der eben das Thema Thermografie vertritt, und dann später noch den Simon Roth und den Patrick Andres, Simon Roth von MyoAct und Patrick Andres von Mainz05 im Nachwuchsbereich, die wiederum über die EMG-Technologie gesprochen haben. Das vielleicht erstmal so als Überblick. Genau, Thermografie, für die, die es noch nicht kennen, in dem Fall ist es eine konkrete Technologie, wo mithilfe einer Wärmebildkamera die Hauttemperatur der Athleten erfasst wird, wirklich aber flächendeckend, also Ganzkörperaufnahmen. Diese Aufnahmen werden mit einer Software gematcht und in der Software sind eben entsprechende Basiswerte hinterlegt, also für gewisse Strukturen, ne? Es können ja Bänder, Sehnen, Muskeln, Knochen ausgewertet werden und es gibt einfach für jede Struktur gibt es unterschiedliche Aussagen. Das heißt, für eine Struktur, wenn die Temperatur steigt, ist das ein Hinweis auf eine Verletzung. In einer anderen Struktur kann es aber eben genauso sein, dass wenn die Temperatur sinkt, dass das eine Indikation für eine Verletzung ist. So, das vielleicht erstmal so allgemein besprochen. Und der Ismael hat ja weit über 30 Artikel in Journals veröffentlicht, ist also wirklich auch, ja, muss man schon sagen, eine Koryphäe zu dem Thema Thermografie im Spitzensport und hat da auch ein super aktives Wissenschaftlerprofil. Ich glaube, insgesamt hat er an über 60 Studien teilgenommen und ja, hat letzten Endes ein bisschen in dem Vortrag das geballte Wissen, was er durch diese Studien aufgebaut hat, mit uns geteilt. Für mich immer noch eine der vielversprechendsten Technologien, weil sie einfach so einen guten Überblick gibt. Ja, du kannst ja nicht nur im Return-to-Competition-Prozess den Heilungsverlauf und das Zurückgehen der Entzündung monitoren, sondern du kannst natürlich vor allem auch in der Prävention durch die Technologie einfach sehr, sehr früh entzündliche Prozesse erkennen und eben, ich sag mal, die schlimmere Verletzung und damit den längeren Ausfall eben auch vermeiden. Also da gibt es sehr, sehr spannende, vielversprechende Ansätze. Ich glaube, es ist immer noch relativ früh und relativ jung. Ich glaube, bei der Thermografie geht es auch darum, wie kann man das in die Abläufe im Training integrieren, was natürlich grundsätzlich immer die Herausforderung ist, wenn ich neue Technologien implementiere. Ich glaube fest daran, dass Thermografie seinen festen Platz im Spitzensport finden wird. Wie siehst du das,
Christoph? Ja, total. Also ich glaube, dass der Nachmittag bei uns sehr technologielastig war, ist auch eben dem geschuldet, dass man so ehrlich sein muss, dass die großen Vereine, die Profis, die Elite unter den Sportlern und Teams, Coaches, auch nur mit, wie du vorher schon gesagt hast, mit Wasser kocht. Und wenn man mal 80% der Basics richtig macht oder 90, dann dazu braucht man diese Technologien eigentlich nicht. Also das sind einfach klare Regeln, an die man sich halten muss. Andreas hat das auch in der Früh kurz gesagt, wie die Frage gekommen ist, hey, wie kann ich das umsetzen in meinen vielen kleineren Vereinen, in denen ich nicht 15 Betreuer habe. Und er hat gesagt, ja, er macht das Wichtigste richtig, nämlich einen progressiven Aufbau. Und wir sind aber im Spitzensport, wir sind aber immer noch dort, wo die letzten Prozent zählen. Und dort kann der Einsatz von solchen Technologien den Unterschied ausmachen, ob der Spieler jetzt zwei Tage früher zum Match fit ist oder eben nicht. Und das Thema Thermografie ist, soweit ich das beurteilen möchte oder darf, einfach wirklich noch ein neues Feld. Feld, das jetzt zwar schon 60 Studien hat, aber sagen wir es ehrlich, die Sportwissenschaft insgesamt ist noch sehr jung und 60 Studien in einem bestimmten Bereich ist eigentlich de facto nichts. Ja, es ist ein Anfang, aber noch nicht dort, wo man sagen kann, wir wissen wirklich komplett genau, was los ist. Aber, das sagt auch der Ismail selber, es ist ja auch nicht die Entscheidungsgrundlage. Diese Technologie kann dir einen weiteren Hinweis darauf geben, wie du dich jetzt verhalten kannst. Die kann dir einen Hinweis darauf geben, Abläufe zu verstehen. Und ja, ich glaube, die größte Hürde, die sie aktuell haben, ist, dass noch sehr viele Rahmenbedingungen quasi passen müssen, damit die Technologie richtig zum Einsatz kommt. Also das bin ich gespannt, was sie das in den nächsten Jahren lösen. Also da gibt es ja Dinge wie Raumtemperatur etc., die passen müssen. Also recht kompliziertes oder kompliziert, nennen wir es ein anspruchsvolles Setting, das du schaffen musst, damit du die Technologie einsetzen kannst. Und ich glaube, das ist aktuell noch die größte Hürde, warum einige Vereine nicht auf, sage jetzt mal, diese Technologie bis dato zurückgreifen, weil das Konzept per se ist ja gut. Ja? Und genau, also da bin ich gespannt, was da noch kommt von der Seite. Ismail selbst, super Vortragender, ist ja Spanier, der 9 Jahre, glaube ich, in Deutschland gelebt hat. Also der spricht ja super Deutsch.
Ja, seine Frau ist auch Deutsche. Ja, die hat
sehr sympathischer, sehr sympathischer.
Die hat eben da sicherlich unterstützt. Ja. Aber ein absoluter Sympathieträger, das lohnt sich immer, ein Meeting mit Ismail zu haben. Wir kennen uns auch schon lange, wir haben auch eine gute Zusammenarbeit. Und ja, ich gebe dir natürlich recht. Also im Kern eine unfassbar vielversprechende Technologie. Aber, und das finde ich auch so sympathisch an Ismail, da macht er ja auch gar kein Hehl draus. Er sagt ja selber, er sieht die Limitierung und er sieht die Herausforderungen und da gibt es auf jeden Fall noch was zu tun, aber definitiv ich aus der Technologiewarte sagend eine Technologie, die man ganz klar im Auge behalten muss. Genau, und den Abschluss hat dann, wie gesagt, neben den Partnerpräsentationen hat dann der Simon Roth, der war übrigens, Ismail und Simon waren beide, nee, Andreas Schlumberger war auch schon, fällt mir jetzt gerade erst ein, Andreas Schlumberger, Simon Roth und Ismail Fernandes waren alle drei schon irgendwann mal auf meinem Podcast, also wenn ihr da nochmal in die Themen tiefer eintauchen wollt, dann scrollt einfach mal durch unseren Podcast, da werdet ihr die Folgen finden. An den Kernaussagen ist sicherlich immer noch, hat's nicht an Aktualität verloren. Genau, aber zurück zum Thema Simon Roth, ich habe ihn auch auf der Bühne den EMG-Papst genannt. Also ich finde das phänomenal. Ich kenne niemanden, der sich so mit einer Technologie auseinandergesetzt hat, also regelrecht in seinem Fall eigentlich sich mit einer Technologie verschmolzen hat. Den kannst du, glaube ich, nachts um 3 Uhr wecken und dem eine hochkomplexe Frage zu EMG stellen. Der würde sie dir irgendwie in 0, nix beantworten können. Also das allein finde ich schon mal an ihm faszinierend. Und eben EMG als Technologie würde ich auch meiner letzten Aussage folgen. Unfassbar vielversprechende, spannende, gute Technologie. Da eben vor allem, ja, da liegt eben die Stärke darin einfach, dass man wirklich in die Strukturen letzten Endes, oder wir müssen hier beim Muskel bleiben, in die Muskelstruktur reinzoomen kann, dahingehend, wenn ich jetzt einen vierköpfigen Oberschenkelmuskel habe, dass ich eben auch bei einer Verletzung wirklich mir die einzelnen Muskelareale anschauen kann. Und da geht es jetzt weniger ums Anschauen, sondern ganz konkret, wie wird der Muskel angesteuert, wird er überhaupt noch angesteuert und wie muss ich auf der Basis eben ein Reha-Training aufbauen beziehungsweise eben auch überprüfen, ob die ursprünglich verletzte Region am Ende des Tages nicht kompensiert wird durch die anderen Muskelbereiche, sondern ob die verletzte Region tatsächlich auch wieder selber anfängt zu arbeiten und angesteuert werden kann. Und ich glaube, das sind natürlich, wenn du kein EMG hast, so Dinge, die sehr, sehr schnell übersehen werden können, weil du einfach, um jetzt mal bei dem Muskelbeispiel zu bleiben, einen Athleten hast, der wieder spielen kann, der die Kraft entfalten kann. Und wenn du das eben nicht misst, tatsächlich einfach diese Kompensationsmuster auch mal übersehen kannst und damit natürlich eine unglaubliche hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass der sich wieder verletzt, weil unter hoher Belastung dann eben die Region dann sozusagen oder ja die kompensierenden Muskelstrukturen dann eben auch überfordert sind. Also insofern eigentlich meiner Meinung nach auch eine absolut unverzichtbare Technologie. Auch hier gilt natürlich ähnlich wie bei Thermografie zu schauen, wie kann ich es in die Abläufe integrieren, mit welcher Häufigkeit bei welchen Spielern messe ich. Ja, also auch hier würde ich immer sagen, schaut euch an, wer einfach eine Verletzungsanfälligkeit hat. Vielleicht nimmt man die 2-3 Mal die Woche ins EMG, wie auch immer. Also da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Aber insgesamt sicherlich ja, eine sehr, sehr aufschlussreiche, wichtige Technologie mittlerweile und auch sehr, sehr vielversprechend für die Zukunft. Genau, was war dein Blick? Hast du da noch irgendwas von dem Vortrag, was dir ins Auge gestochen ist, was du nochmal beobachtet hast?
Ja, also jetzt, wo wir immer noch, wir haben immer noch so kurz nach der Konferenz und mein Kopf raucht, abgesehen von der Organisation und der Nachbereitung ja komplett, aber je mehr wir drüber reden, desto mehr läuft das auch wieder von meinem eigenen Auge ab und ich muss ehrlich sagen, es war unglaublich entspannt und sympathisch eigentlich, wie die Referenten auch da gesprochen haben, wie die auf der Bühne waren und das Umfeld insgesamt war so ein warmes Umfeld, ja, alle waren so gut drauf und so, also im Nachhinein, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr kriege ich diese Stimmung wieder jetzt vor Augen. Besonders eben auch der Simon, ja, und der Patrick. Und Simon war mit seiner Technologie, glaube ich, oder seine Technologie ist es ja nicht. Ja, EMG ist ja etwas, das wir schon ganz lange eigentlich haben. Eine der, sage ich jetzt mal, gerade als Sportwissenschaftler kommst du im Bachelorstudium auf jeden Fall schon mit EMG in Berührung. Und die erste Sache, die du dann dort hörst von einem, sage ich jetzt mal, qualifizierten Forscher oder Professor ist, dass es ungenau ist. Und das ist der größte Kritikpunkt an EMG eigentlich immer. Du müsstest das Ganze mit, also da kommt dann, du müsstest das Ganze mit Nadeln machen, du musst ganz viele Sachen einhalten, ja, dass die also wenn du es auf der Haut machst, dass das rasiert ist, dass das desinfiziert ist, dass, also 1000 Richtlinien, wenn du wieder von der Forschung sprichst. Und das finde ich auch wieder cool, genau wie beim Ismail, Simon mit seiner Firma, die das quasi nutzen, sagt auch ganz klar, wir sind nicht hundertprozentig genau, wir bauen aber auch kein Gerät, das jetzt die Forschung, also für die Forschung ist, sondern es ist ein Gerät für die Praxis. Und ich glaube, es hat genau sogar ein bisschen die Kehrseite von den Vor- und Nachteilen, die vielleicht die Thermografie eben, wie wir es vorher kurz besprochen haben, hat. Es ist unglaublich praktikabel. Also diese Sensoren, die verwenden, ist etwas, das klebst du einfach drauf. Du kannst ganz normal deine Übungen, der Training machen, es fällt dir gar nicht auf und du kriegst Feedback. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt, nämlich dieses Feedback visuell dem Athleten zu geben. Und jeder, der coacht, weiß, wie schwierig es ist, wenn du jetzt jemanden da hast, und dem sagst, er soll den Muskel anspannen. Also die nächste Ding ist, wenn der nicht super cool, also super mit seinem eigenen Körper da vernetzt ist, sage ich jetzt mal, und koordinativ stark ist, greifst du mal hin und sagst, Herr, fühlst du das? Den Muskel möchte ich, dass du spürst. Das funktioniert aber nicht immer. Mhm. Ja? Und das ist etwas, das kannst du nicht. Du kannst oft nicht, du arbeitest im Gruppensetting, ja, du betreust die ganze Mannschaft und dann hast du zwei Spezialisten dabei, die genau dieses Feedback brauchen. Du kannst doch nicht die ganze Zeit bei denen stehen. Dann vergehen Wochen über Wochen, wo die nur, sage ich jetzt mal, 20% vom Trainingserfolg haben, den sie haben könnten, würden sie gutes Feedback bekommen. Und dieses System kann dieses Feedback einfach geben. Ja? Du klebst es drauf, machst die Übung und gibst dem Athleten die Aufgabe, dass dieser Balken möglichst hoch sein soll. Und der wird das selber rausfinden. Und ein Punkt ist da ganz wichtig, du kriegst Buy-in. Ja? Also jedes Biofeedback, das ich als Trainer verwende, ist ja eigentlich nur Buy-in. Ja? Velocity-Based Training ist Buy-in. EMG, wenn ich es verwenden würde, wäre nur damit die Sportler wirklich da, also natürlich, dass sie ein bisschen lernen, dass sie den Muskel wieder anspannen, aber halt damit sie auch wirklich Gas geben im Training. Und das kannst du mit dieser Technologie super, super hinkriegen. Also ich bin überzeugt davon, dass diese Praktikabilität, dieses leichte Einsetzen immer und überall der Schlüssel ist, warum diese Technologie funktioniert.
Ja, wichtiger Punkt auch nochmal mit dem Biofeedback. Das gebe ich dir natürlich auch uneingeschränkt recht. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Und zum Thema, also diese Kritik aus der Wissenschaft an der Genauigkeit, ich glaube, die rührt schon auch daher, dass du natürlich einfach, das hat man ja auch gesehen, als Simon auf der Bühne stand, ich meine, der hat natürlich so einen totalen, keine Ahnung, wie oft der schon eine EMG geklebt hat, mehrere Millionen Mal wahrscheinlich by now. Aber Ne, der hat ja auch noch mal ein bisschen gesucht, bevor es dann richtig auf die richtige Stelle geklebt hat. Das ist sicherlich beim EMG einfach auch entscheidend und wichtig, dass du einfach die Erfahrung mit dem EMG hast und wirklich die Sicherheit auch hast, dass du das genau auf die Muskelstruktur klebst, die du messen willst. Ne? Also das kannst du natürlich auch nicht aus dem Stegreif, sondern da brauchst du einfach, da musst du schon ein bisschen, ich sag mal, EMG geklebt haben, dass du dann tatsächlich auch das erwischt und das misst, was du eigentlich messen willst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch einer der Gründe für diese Kritik aus der Wissenschaft ist.
Ja, definitiv.
Aber ja, das war jetzt mal so ein kleiner Roundup der Konferenz. Also einerseits wir haben ein bisschen über die Leute gesprochen, wir haben ein bisschen über das Netzwerk auch gesprochen. Du hast ja eben auch gerade nochmal gesagt, die Stimmung, das kann ich auch nur wiedergeben. Ich fand die Stimmung unglaublich positiv und unglaublich entspannt. Wir hatten tolle Speaker, wir hatten tolle Teilnehmer, wir hatten tolle Partner. War einfach schön, auch kann ich ja auch als Veranstalterin sagen, schön dabei zu sein. Und genau, weil das auch so gut gelaufen ist, haben wir zwei uns ja auch schon, beziehungsweise wir drei, Christian ist ja wie gesagt noch im Urlaub, auch wir haben nicht lange gefackelt und gesagt, komm, lass uns direkt die nächste Konferenz planen. Genau, insofern hier auch auf jeden Fall für euch Zuhörer schon mal ein kleiner Teaser. Wir planen für die Fußball-Länderspielpause im März nächsten Jahres eine Football-Athletics-Konferenz. Genaues Datum und genauer Ort werden noch bekannt gegeben. Wir suchen auch derzeit Bundesligisten, muss nicht Fußball sein, können auch andere Vereine sein, die Lust haben, das bei sich mit uns gemeinsam zu hosten. Wenn da Interesse besteht, einfach einmal melden. Und sobald wir dann, ich sag mal, Datum und Ort festgesucht haben, dann bekommen die, die auf unseren Verteilern und Mailinglisten stehen, die Einladung und die Infos. Also auch gerne hier diejenigen, die in der Vergangenheit noch keine Einladung und Informationen zu unseren Konferenzen bekommen haben, schreibt mir gerne entweder eine kurze E-Mail oder mir bei LinkedIn eure E-Mail-Adresse und dann kommt ihr auf den Verteiler und verpasst keine Konferenzen mehr mit guter Stimmung. So. Genau, das ist das Schlusswort von mir. Christoph, hast du dem noch irgendwas
zu sagen? Eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich bin immer noch sehr, sehr begeistert von dem Ganzen, wie es gewesen ist. Und ich habe höchstens noch einen Fun-Fact, habe ich noch, ja. Also wenn wir mit dem noch enden möchten. Ich bin das letzte, also knapp die letzte Präsentation war ja, oder die vorletzte war von Better Guards und ich stehe noch auf der Bühne und erzähl von meinem Weak Point, ja, meinem Sprunggelenk, das ich in der Vergangenheit immer wieder mal verletzt habe und auch schon operiert etc. Und dass dieses Produkt eben top ist und Konferenz ist vorbei, ja, man muss sagen, Thema der Konferenz ja Return to Competition. Wir räumen zusammen, mein Team und ich, und gehe raus auf den Parkplatz und dort liegt so ein durchsichtiger Korken von einer Sektflasche. Frag mich nicht, wie der da hinkommt vor Stadion. Ne? Irgendwer dürfte was zum Feiern gehabt haben. Auf jeden Fall habe ich den nicht gesehen und gehe ums Auto rum, steige irgendwie komplett, ich kann das gar nicht nachvollziehen, irgendwie auf das Ding drauf. Und knöchelt um. Ja. Jetzt habe ich direkt nach der Konferenz quasi, hätte das Produkt angehabt, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Und okay. Ja, muss jetzt schauen, dass ich wieder Return to Football Athletic Conference werde dann. Ja. Aber nein, alles gut, es wird, ist nur eine kleinere, sage ich jetzt mal, Verstauchung. Aber war halt dann, ich habe dann sogar wirklich am Parkplatz nur lachen müssen, weil ich mir gedacht habe, das kann jetzt wirklich nicht sein. Also bei der Return to Competition verletze ich mich am Parkplatz so dumm. Also ja.
Ja. Vor allem, es wäre eigentlich besser, obwohl das wäre natürlich für die Bühne doof gewesen, aber es wäre ja fast besser gewesen, wenn du dich vor der Konferenz verletzt hättest. Du wärst auf jeden Fall in besten Händen auf der Konferenz gewesen. Wir hatten so ziemlich viele tolle Experten und Therapeuten und auch teilweise Teamärzte da. Da wärst du sicherlich gleich versorgt worden. Ja, also in diesem Sinne, ich bin zuversichtlich, dass zur Football Athletics Konferenz du wieder fit bist. Ich glaube, zum Namen braucht man gar nicht mehr zu sagen. Es wird sich um den Fußball, um die Athletik im Fußball drehen. Alles Weitere behalten wir jetzt erstmal noch für uns, bis alles etwas spruchreifer ist. Aber auf jeden Fall schon mal gedanklich bitte einmal ablegen, dass wir in der Fußball-Länderspielpause im März 2024 wieder eine ganz spannende Konferenz planen. Also in diesem Sinne, Christoph, das war jetzt auch für mich nochmal super. Wir hatten ja so auch noch gar nicht so viel Zeit nach der Konferenz, jetzt auch nochmal von dir so ein paar Sachen zu hören, wie du Dinge wahrgenommen hast, was bei dir hängen geblieben ist. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, die Zuhörer fanden das spannend und ja, erstmal dann für dich gute Besserung, Christoph. Alles Gute. Und wir hören uns beim nächsten Teamcall.
Genau, danke.
Viele Grüße.
Danke, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Und zu guter Letzt noch in eigener Sache, wenn euch unser Podcast gefällt und auch damit verbunden unsere Arbeit, schaut gerne mal auf unserer Webseite vorbei, www.feebayer.com in einem Wort. Dort erfahrt ihr mehr über unsere Arbeit. Dort haben wir auch Verlinkungen zu Veröffentlichungen in der Presse, zu unserem Podcast natürlich und zu den Technologien, mit denen wir arbeiten.